Audio Now.
Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie in dieser neuen Woche. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Montag, der 10. Mai, und das ist heute wichtig. Heute finden bundesweit ganz besondere Gottesdienste statt, wobei besonders sind die eigentlich nur für die katholische Kirche, denn während der Messe werden homosexuelle Paare gesegnet. Dazu spreche ich gleich mit der Leiterin einer fortschrittlichen Gemeinde in Aachen und mit einem homosexuellen Pfarrer aus Hamm. Beide haben die Aktion Liebe gewinnt mit ins Leben gerufen. Erstmal aber zu einem ganz anderen Thema. Auch Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen und selbsternanntes Enfant terrible der Grünen, hat sich jetzt in die Diskussion um Jens Lehmann und den Ex-Fußballprofi Dennis Aogo eingemischt. Er wolle nicht in einem Sprachjakobinat leben, schrieb Palmer auf Facebook. Sprich, er will sich nicht im Sinne des Mainstreams erziehen lassen. In einem weiteren Kommentar schrieb er, der Aogo ist ein schlimmer Rassist, hat Frauen seinen Endpunkt-Punkt-Schwanz angeboten. Eine Aussage, die Aogo selbst gegenüber einer Frau benutzt haben soll. Ich habe das Wort hier nicht gesagt, Palmer aber schon. Da wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben, kommen wir diese Woche leider nicht drum herum. Ich würde gerne nochmal erklären, was der Unterschied zwischen den Aussagen von Lehmann und Palmer auf der einen Seite und Aogo auf der anderen Seite sind. Jens Lehmann spricht vom Quotenschwarzen. Das ist Rassismus. Aogo spricht von Trainieren bis zum Vergasen. Das ist völlig inakzeptabel und abartig, aber kein Rassismus. Jeder hat das Recht, Aogos Aussagen als extrem widerlich zu empfinden und dagegen aufzustehen. Aber nicht, indem er oder sie selbst rassistische Begriffe verwenden, sondern, wie der Sender Sky es gemacht hat, konsequent rauswerfen. Wenn Boris Palmer jetzt Aogo als Rassisten bezeichnet, befeuert er sein Jakobinat erst selbst so richtig, denn wieder erklärt hier ein weißer Mensch, der nicht von Rassismus betroffen ist, anderen, wie man sich zu verhalten hat. Palmer übernimmt hier die Deutungshoheit, was alles rassistisch ist und was nicht. Rassismus wurde erschaffen, um die Weltordnung der weißen Menschen zu manifestieren. Und wenn Palmer rassistische Wörter reproduziert, dann macht er genau das. Das sollte Konsequenzen für ihn haben, weil es hier nicht mehr um eine bewusste Provokation geht. Gut also, dass die Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock die Sache an sich gezogen hat und die Landesgrünen am Wochenende daraufhin für ein Parteiausschlussverfahren gestimmt haben. Wenn die Grünen sagen, dass Rassismus bei ihnen keinen Platz hat, dann ist das die einzig logische Reaktion. 3 bis 6 Monate könnte das Verfahren dauern, hört man von den Grünen, und danach kann Palmer die Entscheidung anfechten. Er hat ja noch immer viele Fans, darauf wird er also wohl kaum verzichten wollen, zumal mitten im Wahlkampf. Am Ende könnte der Fall Palmer für die Grünen so unangenehm werden wie einst eine gewisse Causa Thilo Sarrazin für die SPD. 3 Anläufe waren nötig, bis die Partei ihren ehemaligen Berliner Finanzsenator los wurde, nach 10 Jahren. Gleichgeschlechtliche Liebe und die katholische Kirche. Bei Facebook würde man sagen, der Beziehungsstatus ist kompliziert. Und während die evangelische Kirche am Samstag eine 25-jährige Studentin in ein Spitzenamt wählt, kommen aus dem Vatikan eher sehr rückschrittliche Meldungen. Wie zum Beispiel die Segnung von homosexuellen Paaren verbieten mit der Begründung, das sei nicht Gottes Wille. Irgendwie muss man darauf reagieren, haben sich zahlreiche ehrenamtliche Verbände und Theologen gedacht und die Aktion Liebe gewinnt ins Leben gerufen, sozusagen als Antwort für Rom. Und so finden am heutigen Montag ganz moderne Gottesdienste statt, mit Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare, Popmusik und Predigten aus dem Leben. Kirchen offen für alle, egal wen man liebt. Ursula Hamann leitet die Gemeinde Zeitfenster in Aachen. Hier lebt man seit Jahren das Motto Gottesdienst so locker, als würde man abends weggehen. Frau Hamann ist keine Theologin, sondern BWLerin und sagt, wenn Kirche Traktoren segnen kann, dann ja wohl auch Schwule und Lesben. Frau Hamann, ich grüße Sie.
Hallo.
Sie sitzen in Aachen und leiten die Gemeinde Zeitfenster.
Ja, wobei das eben kein isolierter Posten ist, sondern ich mache das ehrenamtlich. Ich bin da engagiert und wir sind ein Team, das die Gemeinde Zeitfenster leitet.
Und wie viel Freiraum lässt Ihnen da die Kirche, die katholische Kirche, dann ihre... ihre Gemeinde, sie sprechen ja von einem Start-up quasi, dass es mehr an einem Start-up gleicht als an einer Gemeinde.
Ja, genau. Also als wir das vor 10 Jahren gegründet haben, das ist ein gewolltes Baby der katholischen Kirche. Also der Bischof hat damals gesagt, Gemeindegründung scheint mir Zeichen der Zeit zu sein. Also nochmal neu zu gucken, wie wird Glaube und Religion relevant für die Menschen.
Ja.
Und da haben wir uns einfach damals gefunden, auf den Weg gemacht, geguckt, was können wir gut, und haben dann gemerkt, dass es uns vor allem liegt, auch nochmal andere Formen von Verkündigungen auszuprobieren. Und dann vor 6, 7 Jahren einen Gottesdienst ins Leben gerufen, der sich an Menschen richtet, die nicht mehr zur Kirche gehen.
Übernehmen Sie dann gefühlt dann auch mehr Verantwortung für sich und die Gemeinde, wenn der Geistliche nicht vorne steht und so ein bisschen die Schäfchen leitet? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also ehrlich gesagt ist das ein sehr überholtes Bild, dass der Geistliche noch vorne steht und irgendwelche Schäfchen leitet, weil wenn man sich das jetzt mal auf die Kirche als Ganzes anschaut, dann muss man ja feststellen, dass immer weniger Leute zur Kirche gehen.
Ja.
Also es ist nicht nur so, dass die Mitgliedschaft zurückgeht in den Kirchen, sondern tatsächlich auch die Mitglied sind, immer weniger das, sag ich mal, Premiumprodukt Sonntagsmesse nutzen.
Ja.
Und das deutet ja schon mal nicht darauf hin, dass irgendjemand noch, also dieses alte Bild, da gibt es irgendwie jemand, der geht vorweg und die Schafe trotten hinterher, das funktioniert ja schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht mehr. Und in der Tat glaube ich, dass es mehr darauf hinauslaufen wird, dass die noch was wollen, oder die Christinnen und Christen, die, dass sie vermerkt halt auch selber einsteigen, quasi ja, in Verantwortung gehen und Sachen auch übernehmen. Das hat auch was damit zu tun, dass es immer weniger Priester gibt in der katholischen Kirche.
Die Zahlen sind, glaube ich, gerade rausgekommen, wie viele Menschen aktuell aus der Kirche ausgetreten sind. Haben Sie auch mal mit dem Gedanken geliebäugelt? Vor allem auch nach den ganzen Skandalen der letzten Jahre? Nee?
Also,
nein?
Nee, also ich muss ehrlich sagen, das ist aber mehr so, ich bin so rheinisch-katholisch aufgewachsen, da ist das nicht so, das ist so,
nicht da ist
so
man
spektakulär.
Drin.
Da ist man drin, aber genau. Aber es ist auch, also die rheinische Art, mit Katholizismus umzugehen, ist halt auch manches vielleicht mal wegzuatmen oder nicht so genau hinzugucken.
Ja.
Das fällt allerdings in den letzten Jahren vermehrt schwer. Also das muss ich deutlich sagen, in den letzten 10 Jahren, seitdem auch die Missbrauchsthematik hochgekommen ist, da finde ich, da muss radikal aufgeräumt werden. Also da gibt es auch keinen, ich gucke da mal drüber hinweg mehr.
Warum hat man das Gefühl, dass das nicht gemacht wird? Warum hat man immer wieder, wenn man auf die Kirche guckt, es gibt ja ganz viele Stimmen, die sich ganz, ganz deutlich dagegen positionieren. Aber dann hört man immer wieder, insbesondere von ganz hohen Kirchenfunktionären, dass dann doch nicht darüber gesprochen wird, dass irgendwie Schriftstücke verschwinden, dass man Sachen verheimlichen und vertuschen möchte, dass auf Fragen nicht geantwortet wird. Was ist das? Warum ist das so bei Ihnen?
Es ist halt sehr hierarchisch, wie die Macht strukturiert ist in Kirche. Und es ist, gehört, glaube ich, zu ihrer Kultur, sehr auf Machterhalt ausgerichtet zu sein. Und das jetzt anders zu machen und sich sagen wir auch, ich würde ja auch sagen, in unserer Gesellschaft adäquat zu verhalten, das gelingt nicht immer. Das ist total bitter, ja.
Nun gibt es aber halt auch Menschen wie Sie. Das möchte ich auch hier ganz besonders betonen und herausstellen. Man darf nicht immer nur eine Sichtweise auf Dinge haben, sondern auch die Menschen sehen, die sich engagieren, die verändern wollen. Und bei Ihnen gibt es auch die Aktion Liebe gewinnt.
Genau. Also normalerweise feiern wir zum Beispiel freitagsabends einmal im Monat, 7:45, einen Gottesdienst, wo gute Musik und auch hoffentlich auch intelligente Ansprache und die Leute auch vielleicht berührt werden, die das machen jetzt, das ist an einem Montag. Und es ist tatsächlich ein Gottesdienst mit einer besonderen Ausrichtung darauf hin, dass es ein Segnungsgottesdienst für Liebende ist, ohne eine Wertung vorzunehmen, also ohne zu sagen, welche Liebe jetzt richtig oder falsch ist.
Also egal, ob Mann, Frau, Frau, Mann, 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 Frau, Frau, genau, völlig egal. Trans. Ist ja. Egal, spielt alles keine Rolle. Mensch ist Mensch.
Spielt keine
Liebe
Mensch
ist Liebe.
Mensch, genau. Ja, und Segen ist eine Bitte um Zuwendung Gottes, und die kann ich, also da muss ich, also da kann ich nicht einen schwulen Mann, kann ich nicht einzeln segnen und sagen, als Paar segne ich euch nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oder ich müsste umgekehrt fragen, wie weit müsstet ihr denn auseinanderstehen, damit ich euch noch segnen darf. Also das finde ich finde das so irre. Und wenn man überlegt, dass in der katholischen Kirche, was weiß ich, Traktoren und Zäune und sonst was gesegnet wird und dann aber da so eine harte diskreditierende und diskriminierende Haltung aufkommt, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ehrlich gesagt, ich bin ja hetero, ne? Ich müsste das ja nicht. Und das ist auch nicht jetzt mein oberstes Thema. Aber wenn ich mitbekomme, jetzt die Reaktion aus der schwul-lesbischen Community, wie da auch einzelne Menschen mir sagen, boah, das ist so wichtig, dass ihr das macht, dass ihr endlich mal dieser ewigen Verletzung was entgegensetzt.
Ja.
Dann denke ich, ja, dann ist es schon richtig. Das ist doch so, als würdest du deinen liebsten Fußballverein haben, ja?
Ja.
Und dann würde der dir sagen, nee, du kriegst Stadionverbot. Du darfst hier nicht mehr, du bist falsch. Und das ist ja, und ich sag mal, religiöse Gefühle sind ja oft noch viel krasser als selbst Fußballgefühle. Und also ich finde einfach diese Art des Umgangs unerträglich und überhaupt nicht vereinbar mit der christlichen Botschaft der Liebe.
Auf der einen Seite wünsche ich Ihnen, Frau Hamann, dass Sie weiterhin ganz unter dem Radar laufen, damit Sie Ihre Arbeit in der Form machen können. Und auf der anderen Seite wünsche ich Ihnen, dass Sie ganz, ganz doll sichtbar werden, damit Menschen nicht weiter durch die katholische Kirche diskriminiert und ausgeschlossen werden. Danke für das Gespräch.
Danke auch. Alles Gute.
Ja, Liebe gewinnt. Auf diesen Song geht die Aktion zurück. Die Band Brings spielt diesen Titel übrigens heute Abend sogar live beim Gottesdienst von Pfarrer Bernd Mönkebüscher in Hamm. Er ist Mitinitiator der Aktion und setzt sich seit Jahren dafür ein, dass Kirche auch ein Ort für gleichgeschlechtliche Paare sein muss. Pfarrer Mönkebüscher selbst geht ganz offen um mit seiner Homosexualität. Pater, der Vatikan hat kürzlich die Segnung homosexueller Paare verboten, da dies, wie soll ich sagen, objektiv nicht Gottes Wille entspreche. Was löst das als Homosexuellen in Ihnen selbst aus?
Also das Schreiben aus Rom hat viele Menschen, glaube ich, tief verletzt. Mich auch, weil ich finde, dass es zu kurz greift und Menschen Unrecht tut, die als Liebende unterwegs sind.
Sagen Sie, wie kann ich mir das vorstellen? Der Vatikan schickt dann einen Brief und der landet bei Ihnen dann im Briefkasten? Oder wie kommuniziert seine Heiligkeit aus Rom mit Ihnen?
Ja, direkt gar nicht. Also es gibt keine direkte Kommunikation, sondern dies ist eine Verlautbarung der Glaubenskongregation, ein Schreiben. Und man bekommt das mit über die Medien, also auf direkten Postweg geht da gar nichts.
Würden Sie homosexuelle Paare segnen?
Ja, also ich sag mal, wir haben ja eine Unterschriftenaktion gestartet, mein Kollege Burkhard Hose, Hochschulpfarrer in Würzburg und ich, aufgrund dieses Neins aus Rom, haben 2650 Seelsorgerinnen und Seelsorger gesammelt, die unterschrieben haben, die gesagt haben, sie werden auch weiterhin segnen. Ich sag mal, zum jetzigen Zeitpunkt verstehe ich, dass die Bischöfe sagen, es soll nicht in die Nähe des Ehesakraments rücken, weil es eben noch unklar ist oder Diskussionsbedarf gibt. Das kann ich verstehen, aber das will auch keiner. Ich sag mal, es gibt ganz viele kreative Ideen, solche Segensfeiern zu gestalten und dies aus der Perspektive der Menschen heraus, die darum bitten. Also es geht ja darum, dass gleichgeschlechtlich Liebende oft schon einen schweren Weg hinter sich haben, erstmal zu sich zu stehen, dann zu ihrer Liebe zu stehen. Sie sind eine Minderheit, sie müssen sich behaupten. Und es geht hier, glaube ich, auch um ein Zeichen von sichtbar machen, öffentlich werden.
Ist das diese Aktion Liebe gewinnt, über die wir gerade sprechen?
Ja, es ist einmal die Aktion Liebe gewinnt, die der Versuch, nochmal auch ein Zeichen zu setzen, eine Form von Kirche sein, die die Menschen, die, ich sag mal, außerhalb von Ehe als Liebende unterwegs sind, wahrzunehmen und auch ihnen Gottes Segen zuzusprechen. Es betrifft ja nicht nur gleichgeschlechtlich Liebende, es betrifft beispielsweise auch Menschen, die nach einer Scheidung, nach einem Scheitern von Ehe sich neu verlieben. Und es betrifft eigentlich alle Menschen, die, ich sag mal, in einer Beziehung leben und kirchlich gesehen nicht heiraten dürfen oder auch noch nicht wollen.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hält ihre Aktion, ich zitiere, nicht für ein hilfreiches Zeichen und einen weiterführenden Weg.
Ja.
Was sagen Sie denn dazu?
hilfreiches Zeichen. Ich würde ein bisschen provozierend die Gegenfrage stellen an die Bischöfe, an die Deutsche Bischofskonferenz, was sie denn in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren, ich sag mal, gleichgeschlechtlich liebende Menschen gegenüber an hilfreichen Zeichen gesetzt hat.
Ja.
Ich wüsste da jetzt ehrlich gesagt keins.
Kann denn die Teilnahme an der Aktion oder die Segnung an sich von gleichgeschlechtlichen Paaren für Sie persönlich Konsequenzen haben?
Ich finde, dass auch in dieser Diskussion entscheidend sein muss, die Argumentation, die Kraft der Argumente und nicht so sehr die Kraft der Autorität. Ich sag mal, mit Autorität kann ich alles verhindern oder ausschalten. Das ist aber eigentlich nicht das Kirchenbild, das viele Menschen leben. Und ich glaube auch nicht das Kirchenbild, das der Papst im Grunde verfolgt, sondern dass es schon um einen ernsthaften Austausch geht, um ein Abwägen von Argumenten.
Aber wenn der Papst das nicht verfolgt, warum schreibt er solche Briefe?
Der Papst hat ja selber nicht den Brief geschrieben, sondern die Glaubenskongregation. Der Papst sendet da im Übrigen unterschiedliche Signale. Also er sagt einerseits, tritt er für geregelte Verhältnisse, ich sag mal staatlicherseits, ein für gleichgeschlechtlich Liebende. Im Raum Kirche ist er etwas zögerlich. Er schwankt da ein bisschen hin und her. Und ich fand ziemlich bewegend eine Äußerung von dem Kardinal aus Österreich, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der von einem schwulen Paar erzählt, von einem Mann, der an die 100 Jahre, auf 100 Jahre zugeht, 60 Jahre mit seinem Partner zusammengelebt hat, ihn gepflegt hat. Und dann sagt der Kardinal wörtlich, ich verneige mich davor. Und das finde ich eine starke Aussage. Ich finde, Kirche stemmt es gut zu Gesicht, wenn sie sich vor Beziehungen, die halten, die einen Wert haben, die von Liebe gesegnet sind, wenn sie sich davor verneigt.
Pater, können Sie sich vorstellen, warum ich mich so schwer damit tue, dass Sie so stark daran an dieser Kirche festhalten, die so deutlich sagt, dass man sie nicht will?
Ich verstehe das sehr gut. Ich frage mich das selbst auch oft. Also ich sage mal, es ist immer die Frage, worauf ich schaue. Wenn ich darauf schaue, was Kirche, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, verhindert oder erschwert, was sie für unterschiedliche Signale aussetzt, wenn ich die ganzen Missbrauchsgeschichten hinzunehme, die Vertuschungen, dann finde ich, sind nicht hilfreiche Zeichen, das sind sogar teilweise Verbrechen, wo man sich für schämen muss, wo ich das Gefühl habe, die Bischöfe tun sich schwer, Verantwortung zu übernehmen. Man hat manchmal das Gefühl, es wird immer nur das zugegeben, was man auch gar nicht mehr abstreiten kann, weil es wirklich schwarz auf weiß bewiesen ist. Ich finde, vermutlich teilen wir die Auffassung, dass im Bereich der Sexualmoral Kirche ganz, ganz weit hinterherhinkt und an der Lebenswirklichkeit von Menschen vorbeigeht. Dabei hätte sie Großartiges zu sagen. Ich sag mal, es gibt im Schöpfungsbericht eine Stelle, Gott lässt den Menschen in einen Tiefschlaf fallen und führt ihm ein Gegenüber zu, einen anderen Menschen. Das heißt, den, den ich liebe oder die ich liebe, ist mir wie von Gott zugeführt und das Leben von Liebe ist wie ein Erwachen aus einem Tiefschlaf. Ich finde, das ist ein großartiges Bild. Ich finde, Kirche könnte mit ganz vielen Texten und mit vielen guten Zeichen Beziehungen von Menschen stärken und würdigen. Und das ist eigentlich das, was mich dann auch wieder an Kirche hält. Nicht um der Kirche wegen, sondern ehrlich gesagt um Jesu willen, den ich auch nochmal teilweise anders wahrnehme in seinen Worten, als wie Kirche handelt.
Mal zum Schluss, wenn wir jetzt mal auf die Gemeinde und die Kollegen kommen, weg vom großen Konstrukt der Kirche und von Rom und von den Bischöfen und Kardinälen und von Jesus, wie hat denn die Gemeinde und ihre Kollegen darauf reagiert, als sie sich vor einiger Zeit als homosexuell geoutet haben?
Eigentlich nur positiv. Ich habe in der Gemeinde und auch darüber hinaus sehr viele Mails und Rückmeldungen bekommen, Menschen, die plötzlich von sich erzählten. Ich habe, also es haben sich viele an mich gewandt, die selbst entweder homosexuell sind oder teilweise verheiratet, aber dann plötzlich merken, dass in ihnen auch noch andere Wirklichkeiten leben, bisexuell sind oder vielleicht doch homosexuell, aber vor Jahren geheiratet haben. Also es hat ganz viele seelsorgliche Gespräche ermöglicht, wo Menschen offensichtlich Vertrauen gefunden haben oder einen anderen Menschen, mit dem sie über so etwas reden konnten. Bei den Kollegen ist es unterschiedlich. Ich sag mal, es ist, glaube ich, ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, der Anteil der Priester, die homosexuell ist, der Anteil ist größer als im durchschnittlichen Teil der übrigen Bevölkerung. Also dieses Thema ist irgendwie da. Es wird aber nur erschwert oder gar nicht offen darüber gesprochen. Und das ist im Grunde auch im Moment etwas, was Kirche auszeichnet und was, also ich finde, negativ auszeichnet, dass es vieles gibt und dass manches auch sein darf. Es darf aber nicht öffentlich werden. Und das betrifft im Übrigen diese Segensfeiern auch. Es hat sie ja immer schon gegeben. Aber es hat sie dann im kleinen Kreis gegeben. Betroffene erzählen, die mit einem Priester gesprochen haben, dass sie sagen, ja, mit 4, 5 Leuten würde ich so eine Segensfeier machen, aber nicht öffentlich und schon gar nicht mit großer Gemeinde oder im Kirchenraum. Ich finde, das schadet Kirche.
Wollen wir hoffen, dass Menschen sich im 21. Jahrhundert ganz gleich, wie sie sind, nicht mehr verstecken müssen, insbesondere nicht, wenn sie gläubig sind und insbesondere dann nicht vor Gott.
Genau.
Ich danke Ihnen, Pater.
Gerne.
Was wichtig wird.
Zum Schluss schauen wir noch gemeinsam auf diese Woche. Die Queen verliest am Dienstag vor dem britischen Parlament die Regierungserklärung. Klingt nach Routine, sie macht das schließlich schon zum 66. Mal. Zumindest ein Punkt aus der Speech der Queen sorgt aber im Vorfeld für Gesprächsstoff. Die britische Regierung möchte ein neues Gesetz verabschieden und darin allen Wirbeltieren Gefühle zusprechen. Hört sich zwar selbstverständlich an, hätte aber deutliche Folgen. Strafen für Tierquälerei würden auf bis zu 5 Jahre steigen. Proteste an verschiedenen Orten in Deutschland gibt es am Mittwoch, dann ist nämlich der Tag der Pflege. AktivistInnen weisen an diesem Tag auf Missstände in Pflegeberufen hin. Bei einem Sleep-In in Berlin wollen sie sich schlafend auf den Boden legen und so zeigen, wie ausgebrannt viele Pflegekräfte mittlerweile sind. Nicht nur wegen der Pandemie. Und dann entscheiden diese Woche noch 2 Parteien über ihre Spitzenkandidaturen für die Bundestagswahl. Die Linke heute, und wie es aussieht, könnte die Wahl auf ein Spitzenduo fallen aus Janine Wissler und Dietmar Bartsch. Für die FDP wird wohl Christian Lindner ins Rennen gehen. Das soll offiziell beim digitalen Parteitag der FDP am Freitag und Samstag besiegelt werden. Kann man nur hoffen, dass es für die Bundes-FDP besser läuft als für die ParteikollegInnen aus Rheinland-Pfalz. Die mussten ihren Parteitag am Wochenende nämlich abbrechen, weil die Software streikte. Nicht einmal den Abbruch konnten sie ordentlich beschließen. Wer dafür war, musste stattdessen im Chat auf das Applaus-Symbol drücken. Immer diese Technik. Damit sind wir heute am Ende angelangt. Schreiben Sie mir gerne, wenn Sie Kritik oder Lob natürlich auch haben, an heutewichtig@stern.de. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und nun starten Sie gut in diese neue Woche und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
Audio Now.